alleine eine Veränderung der Denkweise über das Problem, dass es gar kein Problem mehr ist, sondern sagt, okay, es ist ein Zustand, aber der hält nicht für immer an. Ich kann ihn verändern, ich kann selber was verändern. Das ist für mich Physiotherapie, Hilfe zur Selbsthilfe. Den Leuten was an die Hand geben, was ihnen was bringt.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Bewegung bedeutet Leben. 54% der Deutschen bewegen sich zu wenig. Das sind die Zahlen der WHO. Und wenn wir über zu wenig Bewegung sprechen, müssen wir natürlich drauf schauen, was bedeutet das letztendlich. Laut den Daten heißt es, es wird sich weniger bewegt als 21 Minuten in einem moderaten Bereich oder weniger als 11 Minuten in einem intensiven Bereich. Und auch bei Kindern und Jugendlichen sind die Zahlen erschreckend niedrig. Also Bewegung findet definitiv zu wenig statt. Bewegungsmangel steht auch mit chronischen Schmerzen in Verbindung. Dabei hat Bewegung und Sport einen enormen Effekt, natürlich nicht nur auf Muskulatur, sondern, das wissen viele nicht, die Muskulatur ist eigentlich wie eine große Drüse und produziert viele Botenstoffe, sogenannte Myokine, und die haben Auswirkungen auf unterschiedliche Körpersysteme, Immunsystem, Stoffwechsel, das Nervensystem und die Psyche. Und da sind ganz viele spannende Zusammenhänge. Und darauf wollen wir heute schauen, wie wichtig Bewegung ist, wissen alle, aber genau diese Themen wollen wir uns nochmal etwas genauer anschauen. Diese Zusammenhänge, die Fakten, die Mythen rund um Bewegung und Sport, das mache ich nicht alleine. Ich habe mir Hilfe gesucht und auch gefunden. Und zwar eine andere Perspektive mal einzunehmen. Ich sage mal, eine bewegungstherapeutische oder auch physiotherapeutische Perspektive hier mit an Bord zu holen. Ich habe mir einen echten Experten auf diesem Gebiet eingeladen. Bewegungsexperte und Physiotherapeut Jakob Siebert. Jakob, schön, dass du mit dabei bist.
Vielen Dank, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Jakob, du bist in der Praxis Eseniustherapie tätig. Das ist die Praxis, die bei Müller Wohlfahrt mit angegliedert ist.
Genau.
Und da endet das Ganze nicht. Deswegen wollen wir ja dein volles Spektrum mit abdecken. Du bist auch Personal Trainer bei MTMT.
Genau, richtig. Also ich bin 4 Tage die Woche in der Sinustherapie, also in der Physiotherapiepraxis, und einmal die Woche im Gym bei MTMT.
Du magst deinen Job? Oder deine Jobs?
Mittlerweile liebe ich ihn. Ich hätte nie gedacht, dass ich den Job so liebe. Wenn ich ehrlich bin, früher in der Ausbildung habe ich daran gezweifelt, dass ich jemals so viel Spaß an Physiotherapie oder am Arbeiten haben kann. Ja. Aber mittlerweile kann ich sehr stolz sagen, dass es soweit ist, dass ich den Job liebe. Ja.
Mega. Weil da wollen wir drauf schauen. Gib uns mal einen Einblick. Du kommst gerade direkt aus der Praxis. Wir nehmen hier in München auf. Erzähl uns mal ein bisschen von deinem beruflichen Alltag, von den Menschen, die zu dir kommen, in die Behandlung kommen, vielleicht auch aus dem Personal Training heraus.
Ja, sehr gerne. Also das Klientel unterscheidet sich gar nicht so krass voneinander, außer dass in der Physiopraxis ein sehr breites Spektrum vom Profisportler, von Olympioniken zum wirklichen, also wirklich Profisportler, hin zum Bürohengst eigentlich alles mit dabei ist. Mhm. Im Gym haben wir weniger Profisportler, sondern mehr General Population oder Gympop, aber eigentlich ähnelt es sich relativ viel. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sich die Population komplett voneinander unterscheiden. Ich meine, natürlich ist ein großer Unterschied zwischen einem an Anführungsstrichen normal am Büro, am Laptop arbeiten Menschen und Profisportler. Aber an sich habe ich alles dabei, vom Profisportler bis zum Büro arbeitenden Menschen. Und ich habe eigentlich bei allen Menschen den ähnlichen Ansatz. Das finde ich auch immer irgendwie wichtig, dass ich da nicht unterscheide, sondern ich schaue eigentlich bei jedem Menschen, was braucht die Person, was fehlt ihr? Und das sind natürlich bei jedem andere Dinge. Aber im Grunde geht es mir ums immer das Gleiche, den Leuten das zu geben, was ihnen fehlt. Und das heißt natürlich immer was anderes. Aber an sich habe ich immer das gleiche Ziel, zu schauen, was kann ich den Menschen mitgeben. Und das halt fast ausschließlich über eine aktive Schiene. Also ich versuche super, super viel durch Aktivität zu lösen. In der Praxis habe ich natürlich die Gelegenheit, auch mal an die Bank zu gehen, was ich im Gym nicht habe. Ich bin aber der eigentlich felsenfesten Überzeugung, dass man fast alles auch aktiv in den Griff kriegen kann und manuell unterstützend
sein kann. Das heißt letztendlich Bewegung und Sport spielt eine ganz entscheidende Rolle. Und auch wenn das viele nicht hören wollen, also die bei dir in Behandlung sind, wissen das. Aber das ist ja ein wichtiges Thema auch im Kontext der Physiotherapie. Es heißt nicht, wie du sagst, so dieses typische an die Bank gehen und sich mal, ja, ich habe eine Rücken-Nackenbeschwerden, das typische Bild, was vielleicht viele haben. Ich lege mich mal hin, mach du mal bitte. Sondern ja, es kann sinnvoll sein, eine passive Technik zu verwenden, aber Aktivität gehört immer mit dazu.
Auf jeden Fall, also ein Riesenpunkt. Und da, glaube ich, kommt viel auf die Kommunikation an. Ich kann verstehen, dass das Bild von Physiotherapie vielleicht das veraltete Bild dahin geht, dass jemand anderes für einen etwas macht. Aber ich versuche da viel zu kommunizieren und die Leute abzuholen, damit auch das Verständnis dafür da ist.
Und das wollen wir heute, dafür nutzen wir die Episode auf jeden Fall auch, weil cool. Ich selbst ja ein eigenes Interesse habe. Ich habe es ja eben gesagt, ich bin auch Physiotherapeut und dementsprechend lass uns das Bild mal so verändern, dass wir aus der reinen Krankengymnastik-Schiene eben auch rauskommen. Da gucken wir später nochmal drauf. Aber lass mal mit dem Thema Bewegung nochmal starten. Ich trenne es bewusst so ein bisschen in Richtung Bewegung und Sport. Ein bewegter Alltag. Ich habe eben diese Zahlen genannt, wenn wir es jetzt rein an der Minutenaktivität pro Tag sehen. Aus deiner Expertise heraus, wie viel Bewegung darf es denn sein pro Tag?
Also ich finde es schwer zu sagen, das auf einen Nenner runterzubrechen, beziehungsweise auf eine faktische Zahl. Es kommt sehr auf den Gesamtkontext an. Wir haben mit Menschen zu tun, nicht mit Maschinen. Ich kann nicht sagen, ein Auto sollte jeden Tag 3 Stunden laufen oder 3 Stunden fahren und dann ist perfekt. Sondern ein Mensch hat alle Einflüsse, die ihn irgendwie umgeben, haben einen Einfluss darauf, wie viel der Körper vertragen kann, beziehungsweise wie viel er verträgt. Deswegen tue ich mir persönlich schwer, eine pauschale Empfehlung zu geben. In den meisten Fällen dürfte es aber sehr gerne deutlich mehr sein, als es ist. Nur nichtsdestotrotz tue ich es mir schwer, dazu verallgemeinern, weil viele Leute mit allen Einflüssen, die sie umgibt, sowieso schon an einem Punkt sind, wo eigentlich mehr nicht unbedingt besser bedeutet, sondern es auch auf das Wie ankommt. Aber ich sage schon, ich versuche den Leuten beizubringen, beziehungsweise ich hätte eigentlich gerne, dass als Basis jeden Tag eine Form der Bewegung auf jeden Fall stattfindet.
Okay, und das ist nämlich schon mal, das wäre nämlich mal gleich die nächste Frage gewesen. Geht es um die Regelmäßigkeit und Häufigkeit oder eher mehr um die Intensität? Weil ich sehe auch bei vielen, dass der Gedanke ist, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, weil mir wurde das ja auch gesagt und dann gehe ich 3-mal die Woche dahin, aber die restliche Zeit des Tages findet im Sitzen statt.
Ja, genau.
Und übrigens, also das würde mich interessieren, der Blick auf deine Leistungssportler, auch dort sehen wir ja eher tendenziell auch Menschen mit im Bewegungsmangel, also obwohl sie sportlich aktiv sind. Kannst du das bestätigen?
Ich finde es immer lustig, wir sind im ersten Stock im alten Hof und alle Leute, die keine Profisportler sind, da versuchen die meisten tatsächlich die Treppe zu nehmen, weil es nur ein Stockwerk ist. Ich habe bisher noch keinen Profisportler erlebt, der die Treppe nimmt. Noch keinen. Wahnsinn. Also alle Profisportler, die bei uns sind, nehmen den Fahrstuhl. Und das ist lustig, weil ich das genauso sehe wie du. Diese Leute sind dazu getrimmt, extrem Leistung zu verbringen. Aber den Rest der Zeit bewegen sie sich mehr oder weniger gar nicht. Das sind auch die Leute, die bei uns im Wartebereich am härtesten chillen. Was ja auch vermeintlich sogar ein Talent sein kann, dieser Switch zwischen Hochleistung und Recovery. Ja. Aber ich bin bei dir. Profisportler ist nicht automatisch genug Bewegung, sondern es kann heißen, das ist sehr spezifisch.
Vielleicht ist das für viele schon mal so ein wichtiger Ansatzpunkt, den man für sich selbst in den Alltag integrieren kann, ohne jetzt eine genaue Zeit vorzugeben, eine Minutenzahl. Aber Aktivität in den Alltag, ich meine, klar, wir kennen das Thema der Schritte beispielsweise, wo man sich dran orientieren könnte, aber Regelmäßigkeit auch im Sinne von nicht 4 Stunden am Stück sitzen und dann die 10.000 Schritte gehen, sondern lieber jede halbe Stunde, jede Stunde ein paar 100 Schritte gehen.
Genau, richtig. Absolut. Diese Frage auch immer, wie sitze ich richtig, beantworte ich nicht. Ich sag, wechsel was. Steh auf, setz dich anders hin. Variier die Sitzposition und beweg dich. Und dazu, wie du gesagt hast, die Alltagsaktivität ist, glaube ich, ein riesen Punkt, den man verbessern kann. Sei es einfach, ich nehme statt dem Fahrstuhl die Treppe. Und wenn man das addiert, über die Woche gesehen, kommt schon viel zusammen. Und das auf dem Leben gesehen, kommt enorm viel zusammen.
Nehmen wir das mal als einen Mythos, den es immer wieder gibt. Die falsche Sitzhaltung, das falsche Liegen im Bett ist die Ursache der Schmerzen. Ich hatte es eben schon gesagt, dass der Bewegungsmangel klar mit chronischen Schmerzen korreliert und das eine Teufelsspirale ist. Das Bild, auch in der Physiotherapie, war lange, glaube ich, so ein rein mechanischer, die Haltung ist schlecht und aufgrund der schlechten Haltung. Aber wie siehst du das? Oder wie ist der
super wichtiges Thema, finde ich super cool, weil ich das weiterhin noch viel sehe. Also ich kriege die Frage eigentlich ehrlich gesagt jeden Tag oder wie häufig ich auch höre, ich war auf Reisen, habe in einem anderen Bett geschlafen, das liegt jetzt in der Schlafposition, dass ich jetzt die Schmerzen habe. Ich meine, das ist jetzt, Schmerzen sind ein enorm komplexes Thema, da kann man nochmal ganz am Abend drüber diskutieren. Genau. Nur ich finde es massiv überbewertet zu sagen, deine Haltung ist falsch und daher hast du die Schmerzen oder deine Sitzposition oder die Schlafposition ist falsch. Das entsteht im Endeffekt, wie gesagt, aus 10.000 Richtungen, die alle dazu führen können, dass ein Schmerz auftritt. Nur dieses Versteifen auf eine Position bzw. auf Bewegung, nur eine falsche Haltung, klammert in meinen Augen das Falsche aus. Also es geht darum, wie kriege ich es wieder hin, in Bewegung zu kommen, in Aktivität zu kommen und wie kann ich mir selber helfen? Das ist so das Hauptding, worum es mir immer geht.
Und dieses Ausdauer finde ich gerade ganz spannend, weil es quasi die falsche Haltung sorgt dafür, ich merke es ja, wenn ich sitze und dann komme ich nicht gut hoch, aber wenn wir den Punkt von vorher mitnehmen würden und sagen, zwischendurch aufgestanden zu sein, natürlich nicht in der Nacht, aber häufig geht ja eine Reise mit einher, man hat nochmal mehr gesessen als vielleicht sonst, wenig sich grundsätzlich bewegt, wenig Durchblutung insgesamt auch im gesamten Organismus mitgehabt und dann vielleicht das Entstehen auch der Schmerzen mitgebracht.
Ich glaube, wir Menschen wollen immer eine einfache Lösung und es ist, glaube ich, einfacher zu hören, setz dich anders hin, leg dich anders hin, leg dir ein Kissen zwischen die Knie oder was auch immer, anstatt zu hören, beweg dich bitte mehr.
Da sind wir wieder bei dem Passiven oder auch, was kann ich mir vielleicht kaufen, um es besser zu machen. Ja. Warum ist der Mensch so, dass er der Bewegung in vielen Perspektiven vielleicht auch abgeneigt ist? Also ich weiß nicht, ob man es so beschreiben kann, aber wir versuchen vielleicht auf diesen Convenient-Charakter wirklich auch durchzuziehen und zu sagen, wenn ich die Bewegung vermeiden kann. Irgendwie scheint es sich ja in der Gesellschaft durchzusetzen, dass das fast wie ein Wunsch ist und die wenigsten wirklich sagen, okay, ich brauche zwar die sportliche Aktivität, aber nicht dauerhaft diese Bewegung. Ja.
Ich finde das immer interessant, weil ich ein Buch gelesen habe von Daniel Lieberman, glaube ich, Exercised, wo es auch hauptsächlich darum ging, ob wir uns wirklich von Natur aus so viel bewegen, wie es immer behauptet wird. Und ich fand die Vorstellung so lustig, zu einem indigenen Volk zu gehen und zu sagen, übrigens, wir in der zivilisierten Welt, wir laufen auf Laufbändern oder wir bewegen Gewichte, weil wir uns zu wenig bewegen. Wir würden für dumm verkauft werden, weil es einfach eigentlich nicht in der Natur des Menschen ist, unnötig, in Anführungsstrichen, Energie rauszuschießen, was vermeintlich ja unnötige Energie ist, wenn ich ins Fitnessstudio gehe und keinen Zweck damit erfülle, ein Gewicht hoch und runter zu bewegen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass der menschliche Organismus Bewegung unbedingt braucht und es ein elementares Element ist. Ich kann dir nicht genau erklären, warum wir verlernt haben, uns anzustrengen, weil das für mich auch häufig damit einhergeht, kann diese Person sich anstrengen oder ist sie überhaupt gewillt, mal zu schwitzen und sich mal irgendwie zu spüren. Und das habe ich das Gefühl, dass das irgendwie abhanden geht. Also ist so mein Eindruck. Ich kann da keine Zahlen und Fakten
nennen. Aber also den Gedankengang, du hast es genannt, den Zweck und letztendlich dann die Motivation dahinter zu sehen, warum muss ich mich bewegen, weil ich Nahrung finden muss, weil ich was zu trinken finden muss, weil ich weglaufen muss, weil so das hat sich
das
im Laufe der Evolution immer ergeben. Ja. Die Stressoren haben wir abgestellt.
Genau.
Und von daher fahren wir dann vielleicht lieber auf der Sparflamme. Okay, da gibt's noch viele Punkte. Ich glaube, wir kommen noch auf ein paar Sachen zurück. Lass mal so ein paar erste Fakten, Bewegungs- und Sportfakten. Ich schieße dir die einfach mal rüber und du kannst ja was dazu sagen. Fangen wir mal an mit dem Thema, was auch immer mal wieder auftaucht, das sogenannte Muskelgedächtnis ist real oder doch den Memory-Effekt in Muskulatur. Also dass Leute sagen, ja, früher habe ich trainiert, dann gehe ich wieder trainieren und die Muskulatur springt wieder an. Gibt's das? Und oder was ist das genau?
Also ich glaube, du sprichst jetzt hauptsächlich von Hypertrophie, oder? Oder sprichst du von Bewegungsmustern? Okay. Ja, also ich kann da ehrlich gesagt, also klar, ich meine, ich kenne irgendwie den theoretischen Hintergrund, nur ich tue mir das dann immer schwer, den Leuten mit diesem theoretischen Hintergrund zu erklären.
Ja.
Ich mache schon die Erfahrung, dass Sachen, die schon einmal da waren, leichter sind wieder zu erreichen, als wenn sie noch nie da waren. Also der Wiedereinstieg ist vermeintlich leichter als der ursprüngliche Aufbau. Mhm. Heißt für mich dann im Umkehrschluss aber auch, gerade Leute in meinem Alter, ich bin jetzt 25, können eine Basis schaffen, die selbst wenn das Leben irgendwann einem Stein im Weg legt und man sagt, man kann nicht mehr so viel Aktivität machen, man kann aber wieder zurückkommen. Diese Basis geht nicht verloren. Man muss nicht denken, ich baue sie jetzt einmal auf und dann bricht alles zusammen und ich krieg's nie wieder. Die Erfahrung mache ich schon, dass Leute, die in der Jugend viel Sport gemacht haben, beziehungsweise im jungen Erwachsenenalter und dann aus Gründen X nicht mehr dazu kommen, deutlich schneller zurückkommen, weil sie sich auch einfach besser bewegen können, weil sie mehr Bewegungserfahrung haben.
Dann überführe ich das mal zu einem auch bekannten Mythos, weil wenn wir über dieses Thema Knochendichte und auch Muskelmasse sprechen, also so Peak Bone Mass, so im Alter von 30, 35 Jahren, wo ungefähr, es statistisch gesehen erreicht wird und wo man sagt, okay, und danach geht's nur noch bergab. Ist das so?
Nein. Ja. Also ich höre das enorm häufig, sowieso dieses ab jetzt geht's bergab, wie häufig ich das höre. Oder ja, es liegt daran, dass ich alt bin. Nein, das ist, also auch da wieder, ich kann da jetzt hauptsächlich aus Erfahrung sprechen, aus den Sachen, die ich gelesen habe, aber nein. Also ich finde dieses es geht bergab, über was für Prozente reden wir da? Also selbst wenn man nichts mehr machen würde, würde es nicht von heute auf morgen von 35 auf 36 plötzlich die gesamte Knochendichte abfallen. Das ist Quatsch. Und auch da im hohen Alter, ich sehe das immer wieder auch bei uns im Gym und in der Praxis, was noch für Fortschritte gemacht werden, genau in diesen Bereichen Hypertrophie, auch Knochendichte und Knochenfestigkeit. Kann enorm viel erreicht werden. Also das ist ein Mythos, mit dem ich auf jeden Fall auch gerne abschließen würde, dass ab 35 Krafttraining oder alles, was die Knochendichte erhöht, nichts mehr bringt. Quatsch.
Ein anderer Fakt, den ich noch gefunden habe, Bewegung verbessert den Schlaf. Ist das so? Und wenn ja, warum?
Anekdotisch, von mir persönlich auf jeden Fall. Bei mir persönlich kommt es darauf an, wann ich es mache. Also ich finde, je näher ich es an den Schlaf mache, und ich komme auch ein bisschen noch an auf die Intensität, wenn ich dann noch mit einem 100er Puls liege, dann schlafe ich wahrscheinlich nicht gut. Grundsätzlich auf jeden Fall, weil ich das Gefühl habe, für mich geht Schlaf viel damit einher, wie gut kann ich in den Parasympathikus shiften. Und ich habe das Gefühl, dass viele Menschen den Wechsel nicht mehr hinkriegen zwischen Sympathikus und Parasympathikus.
Also sprich, Stress ist immer hochaktiv und Entspannung Rest and Digest, das eher quasi nicht so gut funktionieren kann.
Und im Umkehrschluss dann aber auch gar nicht unbedingt nur am höchsten Level des Sympathikus hängen, also im Stresssystem, sondern vermeintlich immer in so einem niedrigen Level des Stresssystems, aber nie mal Ausschläge in beide Richtungen haben. Und das zum Beispiel beneide ich oder bewundere ich bei den Profisportlern. Ich habe das Gefühl, die können enorm gut im Sympathikus performen und dann aber auch ganz schnell enorm in den Parasympathikus shiften. Mhm. Und ich habe das Gefühl, je besser ich switchen kann, desto besser schlafe ich auch, weil ich mehr im Parasympathikus sein kann.
Lass uns mal über Bewegungssportmythen in die Richtung mal tiefer nochmal einsteigen. Auch da habe ich ein paar Sachen mitgebracht. Mhm. Wenn man aufhört zu trainieren, das ist auch immer etwas, was man hört, wandelt sich Muskelmasse in Fett um.
Ja. Ich kriege auch viele Diagnosen, wo es heißt, die Rückenmuskulatur sei verfettet.
Okay.
Tue ich mir auch sehr schwer mit. Ja, kann es vielleicht geben, kann man vermeintlich auch vielleicht auf dem MRT irgendwie darstellen, aber zu sagen, dass sobald Muskel nicht mehr belastet wird, in Fett umgewandelt wird, ist für mich Quatsch. Und glaube ich auch nicht dran. Es kann für mich von mir aus sein, dass Muskel atrophiert, wenn ich aufhöre mit dem Training.
Nur für die den Begriff noch nicht gehört haben. Atrophieren heißt letztendlich
Muskelabbau.
Muskelabbau.
Genau.
Und das heißt im Endeffekt, da ist Eiweiß drin gespeichert, das wird umgewandelt und dann könnte es rein theoretisch, wenn es nicht verbraucht werden würde, vielleicht auch in Fett umgewandelt werden, aber nicht die Struktur selbst.
Genau, das ist ganz wichtig. In Fett. Also der Bizeps wird nicht plötzlich ein Fettbizeps.
Okay.
Nur weil man aufhört zu trainieren. Nichtsdestotrotz sollte der Anreiz sein, nicht aufhören zu trainieren.
Guck mal, ich mach mal weiter mit einem, weil das ist auch, also da gehen wir jetzt mal nicht im Hypertrophie oder im Kraftbereich, nicht unbedingt, aber ein Thema, wo viele auch drüber nachdenken, je mehr man schwitzt oder je mehr ich schwitze, desto mehr Kalorien verbrennt man.
Mhm. Stimmt nicht.
Okay.
Also lehne ich mir jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber für mich, ich kann mich innerhalb von 5 Minuten enorm zum Schwitzen bringen. Heißt aber nicht, dass ich dadurch dann mehr Kalorien verbrenne, als wenn ich 2 Stunden lang spazieren gehe. Sondern wie gesagt, es kommt sehr auf die Dauer an und vor allem auch dann in der relativ gesehenen Intensität. Wir haben da auch im Gym immer viel darüber diskutiert, weil natürlich man sagen kann, wenn ich jetzt rein Hypertrophie-Training mache, das heißt ein Muskelaufbautraining, je mehr Muskelmasse ich habe, desto höher ist auch mein Grundumsatz. Das stimmt. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass es einem was bringt, nur wenn es rein um die Kalorien geht, nur Muskeln aufzubauen, um den Grundumsatz zu erhöhen, weil per se Cardio-Training bzw. Low-Intensity ein vermeintliches, über eine längere Zeit auf jeden Fall mehr Kalorien verbrennt als Krafttraining, was sich vermeintlich schwerer anfühlt.
Okay.
Also nur weil ich mehr schwitze, ich zum Beispiel schwitze tatsächlich beim Krafttraining fast mehr als beim Cardio-Training, weiß aber durch irgendwie Sachen, die ich gemessen habe, dass ich auf jeden Fall mehr Kalorien verbrenne, wenn ich Cardio mache.
Hat das dann was mit der Dauer zu tun oder kann man das?
Unterschiedlich. Ich trainiere teilweise auch 2 Stunden einfach nur, weil ich rumblödel und irgendwie nur rumsitze. Das heißt, da habe ich zwar 2 Stunden trainiert, aber ich habe halt längst nicht die Dauer an Intensität erreicht, die ich beim Laufen oder beim Radfahren habe.
Vielleicht zu dem Thema ein schöner Mythos. Laufen ruiniert die Knie.
Ja, da kann ich mich fast schon in Rage reden, weil ich das auch regelmäßig höre. Ja. Also wie häufig ich höre, ich höre, ich sage in beide Richtungen. Also ich finde, häufig Laufen sei schlecht für die Knie oder für die Gelenke grundsätzlich. Mhm. Ich höre aber genauso oft, Laufen sei das Wundermittel für alles. Mhm. Also ich finde, da gibt es beide Richtungen, aber der Körper passt sich an alles an. Wie vorhin auch schon gesagt, wir sind keine Maschinen, sondern der Körper ist ein Wesen, was sich an alle Einflüsse, alles, was man ihm aussetzt, anpassen kann. Ich sage dann auch zu den Patienten oder zu den Patientinnen immer gerne, wenn Laufen so schlecht wäre, würde es auf dieser Welt niemanden geben, der einen Ultramarathon laufen kann. Es würde niemanden geben, der einen Ironman hinter sich bringt. Sondern es ist immer die Anpassung und das langsame Belastungsmanagement an eine Belastung.
Und dann habe ich Belastung und Belastbarkeit einer Struktur angepasst.
Genau so, was du sagst. Ja. Denn natürlich, wenn ich heute anfange und bin vorher noch vielleicht mit 12 Jahren das letzte Mal gelaufen und ich bin jetzt 25 und fange an, 10 Kilometer zu laufen, tun mir garantiert meine Knochen am nächsten Tag weh oder höchstwahrscheinlich. Heißt aber nicht, dass Laufen per se dafür das Problem ist, sondern ich bin einfach an diese Belastung nicht gewöhnt. Meine Belastbarkeit der Strukturen ist nicht hoch genug. Und ich kann diese Belastbarkeit über eine lange Zeit erhöhen. Und wenn ich die Belastung adäquat dazu auch ansteigen lasse, erhöht sich meine Belastbarkeit und ich kann immer besser laufen und meine Knochen passen sich dran an. Meine Gelenke, meine Muskeln, meine Sehnenbänder, alles. Auch natürlich das ganze System. Mhm. Und das ist auch immer meine Antwort. Es gibt nichts, was per se schlimm ist. Es gibt nichts, was per se gut ist. Alle, die immer sagen, ja, Schwimmen ist die Lösung für alles. Wenn ich heute anfange, 10.000 Kilometer zu schwimmen, oder 10.000 Meter zu schwimmen, weil lass es von mir aus auch nur 200 Meter sein. Ja. Wenn ich das überhaupt nicht gewöhnt bin, wird es mir am nächsten Tag im Zweifel nicht gut gehen. Ja. Das kommt immer darauf an, wie ich mich langsam an die Belastung rantaste. Okay. Und der Körper kann sich dann alles anpassen. Das ist mir sehr wichtig.
Ja, ja, das ist Form follows Function. Mhm. Und also das ist
absolut
der, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann nehmen wir genau den Gegenpart dazu zum Laufen. Das macht die Knie kaputt. Krafttraining macht die Knie kaputt. Können wir dann quasi direkt mit abfrühstücken und sagen.
Ja, ist für mich genau das gleiche Spiel. Ich sehe das tatsächlich sogar fast ein bisschen vorgeschaltet, dass ich möchte, dass Leute, also gerade jetzt in die andere Richtung gedacht, wenn Leute sagen, ja, laufen kann ich super schnell schon, gerade so nach Kreuzbandreas oder sowas, sehe ich das super häufig, dass Leute sagen, ja, ich fühle mich ganz gut, ich glaube, ich gehe jetzt wieder joggen. Und da bremse ich zum Beispiel teilweise schon und sage schon, ich bin mir ziemlich sicher oder von dem, was ich bisher gesehen habe, kann ich mir vorstellen, dass deine Strukturen noch nicht belastbar genug sind, um diese Belastung laufen auszuhalten. Weil wenn man es runterbricht, habe ich ständig einen einbeinigen Impact, den ich abfangen muss. Und da zumindest ist mir sehr, sehr wichtig, dass eine gewisse Kraftbasis da ist. Auch das lässt sich nicht numerisch festhalten und sagen, du musst die und die Kraftwerte haben. Das wird zwar versucht in der Wissenschaft, das verstehe ich auch. Ich habe nur das Gefühl, da ist individuell sehr, sehr viel zu holen, indem man gucken kann, okay, welche Kraftpass brauche ich wirklich? Und Krafttraining ist nicht schlecht für die Gelenke per se. Gleiches Spiel beim Laufen. Ich kann eine super gute Kraftpass aufbauen, ich kann die Belastbarkeit der Strukturen in einem sehr kontrollierten Setting aufbauen und erhöhen, was es für mich sogar noch sinnloser macht, zu sagen, es ist schlecht für die Gelenke, sondern ich kann die Gelenke darauf vorbereiten, auf Belastungen, die mir vermeintlich mehr Spaß machen als Krafttraining.
Das heißt aber auch in der Kombination Ausdauertraining, also Lauftraining beispielsweise, gepaart mit auch kräftigenden Übungen zusammen zu machen. Koordinativen Übungen auf der einen Seite, aber natürlich auch Kraft, um Kraftzuwachs im Muskel selbst drin zu haben. Das ist schon eine sinnvolle Kombination.
Auf jeden Fall. Also ich merke es bei mir selber. Ich habe, als ich nach München gezogen bin, habe ich aufgehört mit Fußballspielen und habe 3 Jahre lang kein Cardiotraining gemacht, außer mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. Und ich merke selber, wie mir dann was dabei verloren gegangen ist.
Dann nehme ich genau den nächsten Mythos mit dazu. Der sich, können wir gleich auf den Prozessor nochmal eingehen, dass man sagt, ja, wenn ich Hypertrophie-Training mache, also Krafttraining mache, und so wie du es auch beschrieben hast, ich komme auch ins Schwitzen, mein Puls geht auch hoch, das reicht mir als Cardio aus. Oder die Vertreter, die sagen, so ein High-Intensity-Training, also kürzere Intervalle, kurze Pausen dazwischen, das Ganze nicht so lange, aber bei einer sehr hohen Intensität, das reicht mir eigentlich aus und ersetzt mein Ausdauertraining. Was sagst du dazu?
Das, was wir vorhin auch schon so ein bisschen hatten, ich finde, da kommt sehr auf die individuelle Person an, wie viel Zeit hat sie im Leben, wie viel Kapazitäten habe ich für Sport bzw. für Bewegung und vor allem auch, wie viel Kapazitäten für Regeneration. Wenn ich jetzt viel Zeit habe und dann sage, okay, ich will mir die Zeit auch nehmen, dann reicht mir das nicht. Dann sage ich, okay, ich hätte gern lieber was breit gefächert ist, was für mich ehrlich gesagt auch Fitness ist. Also Fitness bedeutet für mich, ich bin dazu in der Lage, Sachen zu machen, auf die ich Lust habe. Man muss dafür nicht extra sagen, okay, ich brauche jetzt einen Motor am Rad oder irgendwie sowas. Sondern für mich bedeutet Fitness, wenn jemand zu mir sagt, laufen wir heute 10 Kilometer, ja, kann ich. Machen wir heute ein Training im Gym, ja, machen wir. Fahren wir heute 100 Kilometer Rad, ja, kann ich. Das ist für mich Fitness.
Verstehe.
Und das bedeutet im Umkehrschluss für mich aber auch, dass es nicht reicht, sich auf eine Qualität zu konzentrieren. Und vor allem in dem Kontext, den ich häufig habe mit normalen Menschen, in Anführungsstrichen, die arbeiten und Familie haben. Ich finde das unsinnig, sich auf eine Qualität zu konzentrieren, sondern mach das, was dir Spaß bringt, was du in deinen Alltag integrieren kannst und dass du von allem ein bisschen was hast. Niemand hat den Anspruch, Bodybuilder zu werden, der ein normales Leben hat, glaube ich. Zumindest habe ich ihn zuerst noch keinen kennengelernt. Es muss auch keiner Powerlifter werden. Es muss auch niemand ein Ultramarathonläufer werden, wenn er das nicht möchte, sondern einfach nur den Körper in eine Position zu kriegen, das alles zu können. Ist für mich.
Das wäre quasi so ein, ich nenne es mal so eine Art übergeordnetes Ziel, gerade wenn man nicht irgendwie eine sportliche Ambition hat für Wettkämpfe oder ähnliches. Du hast es schön beschrieben, diese Fitness. Ich kann es einfach machen. Also wir können, wollen wir heute eine Runde bouldern gehen? Also auch andere Qualitäten. Lass uns einfach machen und Freude daran zu haben. Und das möglichst natürlich im ganzen Leben beibehalten. Jetzt nehme ich diesen Punkt aber, den du auch gesagt hast, nochmal mit auf, um andersrum zu betrachten. Ich habe nicht viel Zeit, weil ich mit Frau und Kindern und Familiensituation und Job und allem, was dazu kommt, nicht genügend Zeit habe. Würdest du dann irgendetwas präferieren, wo man sagt, okay, das ist vielleicht ein semi-umfängliches Training, was man gut machen kann, was mich zeitlich in einem Rahmen hält, was gut geht?
Ja, das ist vielleicht ein bisschen unzufriedenstellend, die Antwort, aber ich sage dann ehrlich gesagt häufig, was macht dir am meisten Spaß? Was ist für dich das Realistische, dass du es machst? Weil ich auch schon häufig das Gefühl hatte, wir haben einen vermeintlich super optimalen Trainingsplan erstellt, wo aber viele Elemente dabei waren, die überhaupt keinen Spaß gemacht haben für diese Person. Und dann passiert es nicht, dann wird es nicht gemacht. Also das kenne ich jetzt aus Erfahrung.
Ja.
Das heißt, im Endeffekt frage ich dann, was macht dir am meisten Spaß? Auch wenn das ein bisschen unzufriedenstellend jetzt ist. In a perfect world würde ich sagen, von allem ein bisschen. Mach Sachen, zum Beispiel so ein High-Intensity-Training kann super cool sein, weil einfach der Puls hochgetrieben wird. Man kommt in den Sympathikus, es passiert viel. Gleichzeitig habe ich halt auch wieder den Stress ziemlich oben. Andere Leute profitieren davon, mal eher in einer weniger intensiven Einheit weil irgendwie was zu machen. Was macht den Leuten am meisten Spaß? Was ist das Realistischste, was du machst? Wenn es High-Intensity ist, dann ist es so. Dann mach es. Hauptsache, du machst etwas. Wenn es Krafttraining ist, dann mach das. Auch da wieder den Punkt, den ich vorhin hatte, wenn ich das Gefühl habe, Leute, fehlt einfach eine Qualität enorm, dann muss da von mir aus auch was gemacht werden. Also dann sage ich auch ehrlich,
hey. Ja, schon auch den therapeutischen oder den Trainerblick einfach drauf, dass du machst es gut, aber
ich
auch um den nächsten Schritt gehen zu können. Oder.
Ja, genau. Ich finde, Läufer sind ein gutes Beispiel. Ich kenne viele Läufer, die super gern laufen, aber Krafttraining verabscheuen, aus Gründen X. Dann sage ich teilweise auch, ja, verstehe ich irgendwo, kann ich irgendwie vielleicht nachvollziehen. Ist jedem das Seine. Ja. Aber du musst was tun, sonst kannst du irgendwann nicht mehr laufen.
Ja.
Und oder es fällt dir schwer zu laufen. Und dann zum Beispiel sage ich auch, leg den Fokus eine Zeit lang aufs Krafttraining, um eine Basis aufzubauen. Und von dieser Basis profitierst du und kannst es irgendwann einfach einbauen.
Okay. Lass uns bei einem anderen Mythos bleiben, den man auch mal wieder hört. Ich kann gezielt durch bestimmte Übungen Fett an bestimmten Stellen abbauen. Lieblingsbeispiel Bauch, Beine, Po. Kursangebot ganz gezielt dafür, also Bauch straffen, Po runder machen, Beine schmaler machen, was auch immer das Ziel dabei ist. Funktioniert das?
Meines Wissens nach nicht. Also meines Wissens nach ist die Fettverteilung genetisch bedingt. Natürlich kriege ich vermeintlich ein größeres Muskelvolumen in den Bereichen, wenn ich da die Gesetze von Hypertrophie auch beachte und wirklich Muskeln aufbaue. Aber all diese auch wieder, was du vorhin gesagt hast, diese Tools, die man kaufen kann, um Bauchfett gezielt zu verbrennen, ist Quatsch. Am Ende des Tages bleibt es bei diesen Prinzipien der Natur mit Kalorienaufnahme, Kalorienverbrauch. Ich werde meine Fettverteilung am Körper nicht verändern können. Die ist genetisch determiniert. Wie gesagt, ich verstehe es, dass man irgendwie subjektiv das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt in dem Bereich straffer. Aber ich kann so viel Bauch trainieren, wie ich möchte. Wenn ich mehr Kalorien esse, als ich verbrauche,
wird das
Fett nicht weggehen.
Und das ist vielleicht auch ein spannender Mythos. Sport alleine reicht, um abzunehmen?
Nee, tut's nicht. Also ja, ich hoffe, ich kann das so klar sagen.
Ja, das ist hundertprozentig.
Ja. Also ich versuche es kurz zu halten. Ich sage den Leuten immer, auch wenn ich die Fragen nach Supplements kriege oder nach dem und dem Tool, sage ich immer, ey, es kommt für mich auf drei Sachen an. Mach über einen langen Zeitraum konstant Sport, beweg dich ausreichend, schlaf viel. Schlaf ist für mich die Top-1-Priorität, wenn es um Gesundheit und Leistung geht. Und ernähr dich nicht wie ein Kleinkind, also auch im Sinne von immer das Gegenteil davon, also zu wenig zu essen oder halt so ein Kinderriegel als Mittagessen. Auch sowas zieht für mich damit rein. Die drei Punkte, wenn das stimmt, dann kannst du fast alles andere vergessen. Und es reicht aber nicht nur, sich zu sagen, okay, ich mache jetzt Sport und der Rest ist egal. Das funktioniert nicht. Und
du hast es eben schon mal erwähnt, für dich persönlich auch, aber abends Sport zu treiben, stört den Schlaf?
Für mich persönlich, ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, sowohl beim Fußball als auch jetzt beim Krafttraining, wenn ich wirklich Sport mache und eine halbe Stunde später versuche, ins Bett zu gehen oder eine Stunde, stört bei mir den Schlaf. Ich kenne aber auch genug Leute, die danach super gut abschalten können.
Also da sind wir wieder bei, wahrscheinlich wieder, wie du es eben auch gesagt hast, sympathisch, parasympathisch. Also wie agiert dein vegetatives Nervensystem und bin ich dann in der Lage, runterzufahren? Und klar, wenn es zu nah am Schlafen ist, sind die Stresshormonachsen wahrscheinlich noch aktiv. Das macht durchaus Sinn. Okay, einen machen wir noch, weil ich will mit dir noch über so ein paar Physiotherapie-Mythen reden.
Ja, sehr gerne.
Genau, man sollte keinen Sport machen, wenn man krank ist.
Das ist jetzt einer der wenigen Mythen, wo ich sage, dann unterschreibe ich zu Großteil.
Ja.
Ich meine, klar, definiere Krankheit, aber ich unterscheide da mal zwischen Symptomen und tatsächlichem Krankheitsgefühl. Es ist jetzt aber auch nur, weil ich weiß, dass ich meinen Körper sehr gut kenne. Ja. Ich will jetzt nur sagen, ich würde nicht pauschal sagen nein, aber auch nicht pauschal sagen ja, sondern sobald man sich schlecht fühlt, keinen Sport machen, beziehungsweise einfach nichts, wo man das Gefühl hat, man schwitzt oder man kommt irgendwie wirklich auf Touren. Spazieren gehen ist für mich was anderes. Raus in die Natur gehen, leicht bewegen.
Also atmen. Bewegung ist schon etwas,
Bewegung ist für mich fein, das passt auch. Und das tut mir tatsächlich auch immer gut, wenn ich krank bin. Nur dieses Durchpowern und sagen, ja, oder ich schwitze das jetzt aus, das funktioniert eigentlich nie. Und dann ist für mich auch tatsächlich das Risiko höher, sich deutlich mehr rauszuschießen, als nur durch eine Erkältung oder durch eine Krankheit. Ich gehe jetzt mal aus, von Krankheit meinst du wirkliche Erkältung?
Genau, wäre jetzt erstmal, primär erstmal so eine akute Erkältung, akuter Infekt. Und ich finde, du hast es sehr schön mit angesprochen, mit dem Thema, den Sport zu treiben, den sollte man definitiv ausfallen lassen. Da unterschreiben wir quasi den Mythos, sagen, okay, das ist ein stimmiger Teil, aber Bewegung,
gut,
moderates Bewegen, spazieren gehen, zwischendurch aufstehen, das gilt quasi in dem Kontext auch.
Auf jeden Fall. Es kommt auch da natürlich wieder darauf an, wie viel Belastung ich gewöhnt bin. Mhm. Wenn jetzt ein Profisportler, schwieriges Beispiel, aber ein sehr aktiver Mensch, wenn er krank ist, ein bisschen Yoga macht und sagt, es fühlt sich für ihn gut an oder für sie gut an, dann alles gut, kein Problem. Aber wenn ich überhaupt nichts gewöhnt bin, kann auch sein, dass Yoga schon für mich zu viel ist. Also ich würde da versuchen, immer in so Krankheitsphasen sehr auf den Körper zu hören und zu hören, wie gut fühle ich mich. Aber gegen Bewegung an sich, gerade an der frischen Luft, exakt, spricht gar nichts
und sehr wenig. Das Problem bei den höheren Belastungen ist dann wahrscheinlich, dass das Immunsystem gehemmt wird und quasi den eigentlichen Infekt gar nicht abwehren könnte und dann potenziell halt eben es zu weiteren Infektionen an anderen Organen oder so führen könnte.
Ich glaube, jeder kennt das auch. Ich glaube tatsächlich, dass leider fast jeder schon mal erkältet Sport gemacht hat. Der Muskelkater ist viel, viel intensiver. Man braucht viel länger, sich zu erholen. Und beim Sport ist es ja gerade bei hochintensiven Belastungen meines Wissens nach so, dass das Immunsystem ein bisschen unterdrückt wird.
Ja, genau.
Und gerade so, es gibt diesen Open-Window-Effekt nach hochintensiven Belastungen, gibt es ja auch. Ich meine, gerade wenn du krank bist, solltest du gar nicht in so einen Open-Window-Effekt kommen. Ja. Aber das zeigt ja schon, dass das Immunsystem angegriffen wird, wenn du hochintensiv Sport machst.
Genau, komm, ich mache die für die Leute, die von Open Window gerade noch das Gefühl haben, wir haben jedes Fenster aufgemacht. Aber du hast ja perfekt beschrieben, also wirklich, dass durch hohe Belastung das Immunsystem so stark unterdrückt wird, dass es nicht richtig funktioniert.
Genau.
Und man auch infektanfälliger ist an den Barrieren, Schleimhautbarrieren, Darmbarriere und so weiter. Und dann sich potenziell entzünden kann, beziehungsweise Infektionen stattfinden können und dann darauf eben nochmal ein Infekt folgen kann. Okay, lassen wir mal die Mythen. Wir gucken mal, vielleicht kommen ja noch ein paar Ideen oder Fragen zu dem Thema nochmal mit rein. Jetzt lass mal in Richtung Physiotherapie schauen.
Sehr gerne.
Ich habe gesagt, komm, wir müssen über dieses Thema sprechen, weil es ist ein Berufsstand, der eigentlich, und du hast es so schön eben formuliert, ich hätte nicht gedacht, dass das mal wirklich mein Traumberuf wird.
Ja.
Also im Kontext der Ausbildung vielleicht noch nicht. Physiotherapeuten sind Krankengymnasten und massieren gerne. Was sagst du dazu?
Ja, das ist der Nummer 1 Mythos. Jetzt muss ich wirklich ein bisschen aufpassen, dass ich mich da nicht in Rage rede.
Du darfst.
Ist schön, gut so. Denn das Bild kriege ich immer noch. Eigentlich immer, wenn man sich im privaten Rahmen irgendwo vorstellt, man gefragt wird, was machst du, sage ich, ja, ich bin Physiotherapeut, und dann kommt eigentlich immer, ja, ich habe hier eine Verspannung, massiere mich mal.
Ja.
Und ich sage auch, also ich habe da gar kein Problem, ich sage dir mal so, ehrlich gesagt, ich massiere eigentlich nie. Also auch da wieder kommt es auf den Kontext an, aber lass es 2% sein, die ich tatsächlich rein massiere, und dann muss der Kontext schon auch stimmen. Also dann muss viel dazu sein. Für mich ist Physiotherapie viel, 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 viel mehr. Und deswegen sage ich auch, dass ich so den Spaß daran gefunden habe, weil ich nämlich tatsächlich diesen Beruf eigentlich nicht ausüben wollte, weil ich das Gefühl hatte, man wird darauf ausgebildet, Leute zu massieren oder Leuten irgendwo reinzudrücken, zu sagen, ah ja, hier ist unangenehm oder ja, ich bleib da mal ein bisschen und jetzt schicke ich dich weiter. Und an Problemen verändert sich gar nichts. Und jetzt habe ich das Gefühl, durch das Umfeld, was ich bei der Physiotherapie habe und auch bei MTMT habe, Leute gefunden zu haben, die so ähnlich denken wie ich und irgendwie sagen, das ist viel mehr als das und man kann von unglaublich vielen Ebenen kommen und das Problem angehen. Und der Mensch ist nicht eine Maschine, wo man sagt, ich nehme hier eine Spannung raus und danach ist alles gut. Und Massage ist für mich eine Unterdrückung des Nervensystems, beziehungsweise ein Runterkommen des Nervensystems. Und wenn das Ziel ist, jemanden aus dem Sympathikus zu holen, hin in den Parasympathikus, dann sage ich überhaupt nichts gegen Massage. Das ist ein super Tool. Nur 99% der Leute, die wir bekommen und die wahrscheinlich auch in alle anderen Physiotherapiepraxen kommen, da ist nicht das Problem, dass sie Massage brauchen, sondern da kann man auf so vielen Ebenen angreifen. Das ist irgendwie das Schöne, was ich jetzt für mich gefunden habe, dass ich das Gefühl habe, ich kriege Leute weg davon zu denken, er macht das für mich, sondern ich zeige ihnen, dass sie selber dazu in der Lage sind, diesen Schmerz in den Griff zu kriegen oder welches Problem auch immer sie mitbringen, mit aktiven Maßnahmen, dass sie merken, ich habe es selber geschafft. Ich habe mir selber geholfen. Und das ist für mich auch das schönste Gefühl. Ich mag tatsächlich, auch wenn das komisch klingt, gar nicht so gerne hören, dank dir bin ich wieder schmerzfrei oder dank dir geht's mir gut. Sondern ich sage dann immer, nein, 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 du bist das. Ich habe nichts dafür, oder was heißt nichts, aber ich bin nicht verantwortlich für deinen Erfolg, ich bin aber auch nicht verantwortlich für deinen Misserfolg. Ja,
dank dir habe ich gelernt.
Genau, ich habe dich begleitet und ich habe dir Sachen gezeigt, die du den Weg bist, aber selber gegangen. Und das ist für mich das Schönste. Und plötzlich habe ich Spaß dran. Plötzlich habe ich das Gefühl, ich begleite Leute und ich helfe ihnen.
Dann lass mal diesen Begriff des Krankengymnasten, also da habe ich auch schon, da gehört der medizinische Bademeister in der Vorstellung schon mit dazu. Weißes Outfit, kurzärmliches Hemd,
ist so.
Das in die Hose gesteckt und irgendwie noch ein Handtuch umgelegt. Lass uns mal ein neues Bild schaffen. Und ich meine, es gibt ja Gott sei Dank eine auch gerade aus dem angloamerikanischen Raum, wo Physiotherapie eine ganz andere Rolle spielt.
Ja, so halb.
So halb, ja, gut. Ja. Also gibt es sie zumindest.
Ja, das stimmt.
Gib uns mal, definiere uns mal die Physiotherapie so, wie du sie auch verstehst, sodass das ist auch andere, die uns jetzt hören, eher auch einordnen können.
Ja, für mich ist, also ich versuche es prägnant zu sagen, für mich ist Physiotherapie Hilfe zur Selbsthilfe. Also im Endeffekt eine Anlaufstelle für Leute, die Problem X mitbringen. Ich stimme auch schon mal schwer mit dem Begriff Problem, aber irgendeine Thematik, die sie gerne angehen würden. Mhm. Und im besten Fall treffen sie auf eine Stelle, wo Experten dafür da sind, welche Lebensumstände man verändern kann und eben nicht nur auf den biologischen Punkt gucken.
Auf die Struktur eben.
Genau, auf die Struktur
also, gucken. Dass man sagt, machen wir es mal konkret, ein Muskelschmerz beispielsweise kann in der Behandlung vielfältig sein. Aktivität gehört auf jeden Fall mit dazu, da bin ich voll bei dir.
Genau, das ist mir das Wichtigste. Wie gesagt, im besten Fall geht es dann darum, zu lernen, was kann ich selber machen, und das hat fast immer was mit Aktivität zu tun. Mhm. Was kann ich verändern, um wieder in Bewegung zu kommen? Denn es geht nicht um die Bewegung der Struktur per se, sondern um alles, was mit Bewegung einhergeht. Das, was du vorhin auch gesagt hast, alle Hormonkaskaden, die da losgehen, alle Glücksgefühle, die ausgestellt werden, was ja mit Hormonen einhergeht. Aber alles, was mit dem Körper passiert, wenn man das Gefühl hat, okay, ich komme wieder in Schwung, was das alleine mental lostritt, ist schon enorm viel wert. Und ich bin der Meinung, man kann Körper und Geist nicht trennen, sondern es ist alles eine Einheit, und dieses biopsychosoziale Modell wird für mich immer so ein bisschen, wird so dahergesagt, aber keiner arbeitet wirklich danach, sondern es ist dann gesagt, ja okay, ich glaube, das Biologische haben wir abgehakt, jetzt geht es nur um die Psyche, aber da bin ich kein Experte für. Klar, ich bin kein Psychologe, aber ich weiß, dass alles miteinander connected ist, und alleine eine Veränderung der Denkweise über das Problem, dass es gar kein Problem mehr ist, sondern sagt, okay, es ist ein Zustand, aber der hält nicht für immer an. Ich kann ihn verändern. Ich kann selber was verändern. Das ist für mich Physiotherapie, Hilfe zur Selbsthilfe. Den Leuten was an die Hand geben, was ihnen was bringt.
Sehr, sehr gut.
Und sie nicht abhängig zu machen.
Wir machen mal weiter. Noch so ein schöner Mythos. Physiotherapie, und du hast das eigentlich schon beantwortet, ist nur was für ältere Menschen.
Ja, auf gar keinen Fall. Auch da, es zieht sich durch alle Bevölkerungsschichten durch. Ich habe super beeindruckende Kunden und Kundinnen, vor allem im Gym, die 70 plus sind. Und ich jede einzelne Session von den beiden lerne, weil ich einfach dieses Gefühl habe, diese Einstellung der Bewegung gegenüber und diese Offenheit für neue Herausforderungen ist überragend. Und das heißt überhaupt nicht, dass nur die zu uns kommen können. Wie viele Leute ich auch, also wir sind eine reine Privatpraxis, wo auch viele junge Leute sind, die vielleicht vermeintlich noch über ihre Eltern privat versichert sind. Das ist so die einzige Kritik, die ich irgendwie ein bisschen habe. Oder was heißt Kritik? Aber es ist ein bisschen schade, weil ich halt mit gewissen Gruppen nur in Kontakt komme. Aber auch die enorm davon profitieren können und im Zweifel sogar es noch besser ist, schon früh zu kommen, einfach um Sachen umstellen zu können, die sich dann vielleicht gar nicht einfahren über Jahrzehnte.
Ja, wenn es Hilfe zur Selbsthilfe ist und ich die passenden Weichen frühzeitig mit berücksichtige, dann hat es natürlich längerfristig auch einen Effekt.
Dann lieber das heißt, mit 20 als mit 70.
Das heißt, jede Altersgruppe würde auch davon profitieren auf der einen Seite.
Ja.
Was ist mit dem Gedankengang, auch wenn es das System vielleicht nicht hergibt, weil es immer gerne auf Schmerz, Verletzung ausgelegt ist, also das ist ja auch eine Systemfrage, glaube ich, mit dem Blickwinkel auf Prävention. Wie würdest du es da sehen, wenn es optimal wäre? Physiotherapie geeignet?
Auf jeden Fall geeignet. Auf jeden Fall. Gerade durch die Erfahrung, die man irgendwie sammelt. Im Gym habe ich das Gefühl, dass das schon relativ gut klappt. Ich habe da viele Leute, die, also was heißt viele, ich sehe viele Leute, die auch unser Gym kontaktieren, über Instagram oder wo auch immer, und quasi Sachen gesehen haben und gesagt haben, okay, cool, da ist bestimmt für mich auch was zu holen. Ich gehe dahin. In der Praxis ist es leider häufig ja immer noch durchs System einfach so, dass Leute erst was verschrieben kriegen, wenn sie was haben. Nichtsdestotrotz versuche ich auch so viel, wie es geht, ohne die Leute zu überfordern, auch andere Sachen, andere Bereiche mit einfließen zu lassen. Sei es über Atmung zu reden, über Schlaf zu reden. Selbst wenn vermeintlich wirklich eine akute Verletzung da ist, sei es ein Kreuzbandriss, da brauche ich dann im Lehrbuch nicht über Schlaf reden, wenn es rein ums Knie geht. Aber ich finde, dass es ein enorm riesen Learning ist. Und wenn eine Person rausgeht und sagt, ja, ich war damals vor 20 Jahren bei euch und ihr habt mir beigebracht, wie wichtig Schlaf ist, dann haben wir enorm viel verändert in diesem Leben.
Ja, aber Jakob, wenn man da mal drauf schaut, dann hast du also zwei Dinge in der Begrifflichkeit, also diesen gesundheitsedukativen Aspekt, also irgendwie, wo man auch nicht als jetzt in der Kommunikation von oben runter, aber natürlich beratend irgendwie zur Seite stehen kann.
Ja.
Und dann sehe ich bei dir schon auch den, also du sagst so, biopsychosoziales Modell wird häufig so, das ist die Idee, also es hat was, ist was Physisches und was, oder erstmal Biologisches im sozialen Kontext, die Psyche spielt eine Rolle, Umwelt spielt eine Rolle. Aber das ist ja genau, also unterschiedliche Lebensbereiche, die du mit aufgreifst. Weil wenn du über Schlaf sprichst, wird dann sich vielleicht auch herausstellen, Ja gut, aber der Schlaf funktioniert nicht, weil eine andere Familiensituation vielleicht sowas. Genau. Aber ist natürlich der Blick darauf. Also diese Rolle, die ihr da einnimmt oder die Physiotherapie eigentlich auch einnehmen kann, ist ja total geeignet. Und ich meine, Physio könnte man ja auch vom physiologischen Kontext her betrachten. Ja. Und ist so. Da habe ich immer wieder Einfluss drauf.
Also ich würde mir auch wünschen, um die Frage nochmal abschließend zu beantworten, dass das viel präsenter ist, dass man auch sagt, hey, ich kriege ein Rezept zur Prävention. Ja. Irgendwie zu sagen, hey, ich habe irgendwie das Gefühl, ich will irgendwas verändern oder ich habe von Freunden gehört, möchte gerne das und das machen. Wenn es die Möglichkeit dazu gäbe, wäre ich enorm froh, weil man einfach auch viel Krankheit vermeiden kann.
Einen Punkt, den hatte ich mir aufgeschrieben, den haben wir eigentlich gerade eben schon auch behandelt. Ich möchte trotzdem nochmal auf das Thema wie folgt eingehen. Also Physiotherapie ist nur ein Konglomerat an passiven Behandlungsmethoden, hast du schon gesagt, nein, ist es nicht, haben wir jetzt ausführlich zu gesprochen. Es gibt dennoch neben Massagetechniken durchaus passive Techniken, die verneinst du jetzt auch nicht komplett.
Nein, null.
Das heißt, sie sind Teil deines Portfolios in der Therapie.
Ja.
Wie würdest du es mit einsetzen? Also nehmen wir mal manuelle Techniken. Ja. Gib uns da mal so einen Einblick, ein Beispiel zu.
Ja. Nur vorweg, ich würde niemals Nein zu irgendeiner Maßnahme per se sagen, sondern alles hat seine Daseinsberechtigung. Ich bin nur auf diesem aktiven Pfad, weil ich auch einfach egoistisch gedacht daran Spaß habe. Und ich kann mir vorstellen, selbst wenn ich vermeintlich alles mit MT lösen könnte, hätte ich, glaube ich, keinen Spaß dran. Also sorry, mit MT meine ich manuelle Therapie. Genau. Oder mit passiven Maßnahmen. Ja. Dann wäre ich trotzdem, glaube ich, nicht erfüllt. Deswegen muss ich schon auch sagen, dass ich deshalb so viel aktiv mache, einfach weil es mir persönlich mehr gibt. Ja. Aber ich sehe bei meinen Kolleginnen und bei meinen Kollegen, die mehr Passivtechniken einsetzen und auch besser darin sind, muss ich auch also ganz klar sagen, wie viel es bringen kann und wie viel es auch bringt. Ich persönlich, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mit passiven Techniken den Prozess beschleunigen, sei es zum Beispiel, jemand kommt rein und sagt, mein Sprunggelenk fühlt sich blockiert an, ob das dann wirklich blockiert ist, mal dahingestellt, aber irgendwas läuft nicht rund und ich sagen kann, okay, ich könnte es aktiv hinkriegen, dauert vermeintlich 15 bis 20 Minuten jetzt einfach nur hingestellt, ich kann aber, wenn ich jetzt manuell 5 Minuten was vorschalte und das Sprunggelenk mobilisiere und danach fühlt es sich frei an und ich kann sofort anfangen zu trainieren, dann habe ich Zeit gespart und kann in dieser Zeit mehr andere Qualitäten trainieren. Ja. Das heißt, wie gesagt, ich verneine das auf gar keinen Fall. Ich finde nur, dass der Fokus sich immer schnell hinfokussiert zu passiven Maßnahmen. Und es kann auch schnell passieren, dass natürlich dann sofort der Patient oder die Patientin denkt, ah ja geil, jetzt waren wir ja schon an der Bank, sage ich nächstes Mal einfach, ja, es hat mir so gut getan, ich bleib hier.
Genau.
Und das Risiko sehe ich, aber wie gesagt, bei meinen Kolleginnen, die alle so arbeiten wie ich, also wir sind alle regelmäßig am Diskutieren, wer den Trainingsraum benutzt, weil alle aktiv trainieren und aktive Sachen machen. Ich sehe, wie viel es bringt, wenn man sehr, sehr gut in diesen manuellen und passiven Techniken ist, wo ich einfach noch Nachholbedarf habe, ganz klar.
Wie lange sind Behandlungssessions bei euch?
50 Minuten.
Und
das ist, wie gesagt, also ich weiß, dass ich da aus einem sehr, sehr luxuriösen Standpunkt reden kann.
Du meinst, deine Kollegen machen in der Zeit 3%.
3 Leute, ja eben. Also ich meine, gerade auch, ich treffe immer wieder auch junge Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen und wo natürlich gesagt wird, ja, ich habe 15 Minuten maximal. So, da weiß ich, ich rede da von einem sehr, sehr komfortablen Standpunkt aus.
Ja, aber
es darf eigentlich, ehrlich gesagt, nicht so besonders sein, dass wir 50 Minuten Zeit haben. Genau.
Also nur da kommen wir ehrlicherweise, ich glaube, den Teil können wir heute nicht noch machen, es politisch aufzubereiten und auch sich zu überlegen, dass die Therapiemöglichkeiten auch in dem zeitlichen Faktor gar nicht abgedeckt werden können, wird das, was letztendlich dann auch auf Rezept dann überhaupt so möglich ist. Ein letzter Mythos, Physiotherapie ist nicht wissenschaftlich belegt.
Ja, da habe ich eine geteilte Meinung zu. Mhm. Erstmal nur, weil ich der Meinung bin, viele Sachen kann man wissenschaftlich nicht belegen, weil sie nicht messbar sind. Ich finde zum Beispiel schon Schmerz sehr schwer messbar zu machen. Andererseits denke ich mir auch, dass wir in der Physiotherapie viel immer diese zwei Lager haben mit der Evidence-Based Physiotherapie-Bubble und der Bubble, die sagt, ja, ich vertraue auf das, was ich dann als Erfahrung sammle. Ich verstehe, wie gesagt, grundsätzlich in der Fitnessindustrie dieses ganze gegenseitige Gestreite nicht. Warum arbeiten wir nicht alle zusammen und hören uns die gegenseitigen Meinungen an? Aber Physiotherapie ist wissenschaftlich basiert, meiner Meinung nach, einfach weil es ist wieder die Frage, was bedeutet Evidenz? Ist es rein nur Studien oder ist zählt zur Evidenz auch eine Erfahrungsbasis, die man hat? Das ist dann wieder die Frage, wie man es definiert. Viele der Sachen, die angewandt sind oder in der Ausbildung beigebracht werden, sind meines Wissens nach auch überholt und wissenschaftlich sogar teilweise widerlegt. Aber wie gesagt, wie macht man es messbar, ob etwas erfolgreich ist oder nicht, wenn es um subjektive Sachen wie zum Beispiel Schmerz geht? Ich kann Kraft natürlich messbar machen und Kraft zählt für mich zur Physiotherapie oder grundsätzlich aktive Maßnahmen. Und das ist ja so ein bisschen immer das Steckenpferd der Science-Based-Blase, dass sie sagen, ja, Krafttraining funktioniert als einziges wissenschaftlich gesichert. Ja, stimme ich zu, ist wissenschaftlich gesichert und deswegen ja auch völlig berechtigter Teil des Ganzen. Nur ich glaube, dass so manuelle Techniken super, super schwer zu standardisieren sind und zu reproduzieren, weshalb es dafür keine Evidenz gibt von der Wissenschaft aus. Ja. Und ich auch da wieder, ich verstelle mich nicht der Evidence-Based-Bubble. Ich sage aber auch gleichzeitig nicht, ich traue keiner Person, die sagt, ich mache nur passive Maßnahmen, ja, sondern ich würde mir gerne alles anhören. Aber dazu habe ich keine glasklare Meinung und sage, es ist
nicht so. Ich finde den Blick schon sehr gut. Und ich meine, wenn du das, was du eben gesagt hast, für die sich das gerne nochmal anhören wollen, wie dann Physiotherapie eigentlich ist, mhm, und was alles mit dazugehört, mhm, und welche Blickwinkel man einnehmen kann, das erweitert natürlich auch wieder die Möglichkeiten von Untersuchungen, die man in diese Richtung, ja, machen kann. Mhm. Und ich verstehe oder bin ganz bei dir, dass es in der wissenschaftlichen Analyse, wenn wir aus dem momentanen Standpunkt den Goldstandard nehmen und sagen, eine RCT, also eine, mhm, randomisierte klinische, mhm, Studie wäre genau das, was wir eigentlich in dem Kontext machen können. Das ist in der Interventionsdauer, in den Messpunkten, ja, teilweise schwierig wird, dann etwas direkt rauszunehmen. Aber wenn wir das erweitern und auch in der Komplexität, mhm, auch subjektive Befragung, Fragebögen und so weiter mit integrieren würden, mhm, hätte es natürlich ein gewisses Potenzial dafür, auch in der Studienrichtung und auch in dem Outcome nochmal anders drauf, ja, zu schauen.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich bin da auch sehr offen für, beziehungsweise würde mich sehr freuen, wenn irgendwann sowas möglich ist, beziehungsweise man das noch mehr pusht.
Ja,
Weil es einfach auch eine andere Diskussionsbasis einem dann gibt.
Ja. Jakob, ich würde gerne, das machen wir immer in dem Podcast, nochmal dich etwas gerne persönlich näher kennenlernen. Dafür bringe ich immer ein paar Fragen mit. Mhm. Die, ja, stelle ich dir jetzt einfach einmal, kannst, ja, du einmal kurz darauf antworten.
Cool.
Jakob, was bedeutet für dich Gesundheit?
Das höchste Gut ist für mich ehrlich gesagt alles. Auch nur von dem Standpunkt kommen, dass ich selber Zeit in meinem Leben hatte, wo ich vermeintlich nicht gesund war. Es kommt wieder auf die Definition an. Mhm. Aber nicht das machen konnte, was mir Spaß gemacht hat, was ich brauchte, um glücklich zu sein. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass alles vermeintlich, wonach der Mensch, der oder der moderne Mensch strebt, nichts wert ist, wenn die Gesundheit nicht mehr stimmt. Also ich versuche es jetzt wirklich kurz, ja, zu halten.
Alles gut. Bist du gesund gerade?
Ja.
Ja.
Ja. Für mich zählt da, wie gesagt, alles mit dazu. Nicht nur, ob mein Körper sich gut anfühlt, sondern, mhm, bin ich mental am richtigen Punkt. Und ja, gerade bin ich gesund, ja.
Wir haben viel über Bewegung und Sport heute gesprochen. Mhm. Welchen Sport treibst du?
Ich komme aus dem Fußball. Ich habe, mhm, in Hamburg, glaube ich, 16 Jahre Fußball gespielt, 15 Jahre, mhm, Fußball. Dann aufgehört, weil ich nicht gesund war. Ich war verletzt, und auch häufig verletzt und häufig überlastet. Hab dann mich auf Krafttraining fokussiert und gesagt, ich baue mir eine Basis auf. Und das ohne irgendwie, leider ohne physiotherapeutische Hilfe oder irgendwie einen Beirat, sondern mehr oder weniger auf eigene Faust, auch während der Physio-Ausbildung. Mhm. Dann eine Zeit lang auf Krafttraining fokussiert, gemerkt, okay, ich kann wieder laufen. Ich habe keine Schmerzen mehr, beziehungsweise ich kann mich wieder belasten. Habe mit Fußball wieder angefangen im Herrenbereich und dann aber nach München gezogen. Hier bewusst aufgehört, weil ich gemerkt habe, Fußball ist nicht mehr das, was mich so glücklich macht, wie es mich mal gemacht hat. Und jetzt mache ich vermeintlich Fitness in Anführungsstrichen, das, was ich vorhin definiert habe. Meine Hauptbasis liegt auf dem Krafttraining. Also ich mache 3 bis 4 Mal die Woche Krafttraining. Ich gehe laufen und ich fahre gerne Rennrad. Ich gehe aber auch super gerne wandern oder mache halt alles, was Freunde von mir vorschlagen. Also ich spiele auch gerne, also ich bewege mich einfach gerne.
Ja.
Und ich jetzt gerade würde ich sagen, mein Sport ist Krafttraining mit nebenbei Laufen und mal Rennrad fahren und so weiter. Aber die Basis liegt weiterhin auf dem Krafttraining.
Wettkämpfe oder sowas, mhm, in die Richtung gibt es bei dir nicht?
Nee.
Nicht, also oder ich, nicht mehr? Oder?
Genau, also ich habe Fußball gespielt, ja, das war schon relativ kompetitiv, aber mittlerweile, ich mache manchmal aus vermeintlich irgendwie ein bisschen verwerflichen Ego-Gründen so einen Halbmarathon mit oder irgendwie einen Rosenheimer Radmarathon oder so, sowas. Aber ich habe keine Wettkämpfe.
Okay. Nein. Okay. Jetzt hast du schon gesagt, in deiner Freizeit auch immer das Thema Aktivität, mhm, Bewegung spielt eine wichtige Rolle. Womit beschäftigst du dich noch in deiner Freizeit, mhm, was jetzt nicht damit zu tun hat?
Ja, gute Frage, weil ich damit zu kämpfen habe, dass ich teilweise merke, dass ich einfach 24/7 über diese Themen nachdenke. Also nie rauskommen mal aus, was kann ich optimieren, was tut den Menschen gut und wie kann man sich weiterentwickeln. Damit habe ich jetzt das letzte Jahr sehr, sehr viel verbracht, dass ich irgendwie mal mich daran trainiert habe, mal Ruhe reinzukriegen, mhm, und nicht so getrieben zu sein, die ganze Zeit das Gefühl zu haben, ich muss mehr, ich muss mehr, ich muss mehr. Aber im Endeffekt ist es, glaube ich, dass ich da gar nicht gegen ankämpfen muss, sondern das passiert automatisch. Ich interessiere mich einfach super stark für alles, was irgendwie mit menschlichen Körper zu tun hat. Also Schlaf, Atmung, gerade so Nasenatmung, mhm, wie kann ich die Leistung steigern und so weiter. Also alle möglichen Themen. Aber nichtsdestotrotz, also ich treffe auch sehr, sehr gerne Freunde. Ich habe auch gerne einfach irgendwie stumpfe Gespräche oder irgendwas. Ja. Aber ich bin sehr gerne in Natur. Natur interessiert mich sehr. Aber ich, wie gesagt, ich habe echt damit zu kämpfen. Ich glaube, dass es vielen so geht, zumindest in meinem Umfeld auch. Vielleicht geht das irgendwie damit einher. wie interessiert man ist, dass ich echt ein Problem damit habe, abzuschalten bzw. über was anderes nachzudenken als den menschlichen Körper und Gesundheit.
Ja, du hast eben schon am Rande erwähnt, du kommst aus Hamburg eigentlich. Deshalb eine Frage, die mich sehr interessiert. Lieber Berge oder lieber Meer?
Berge. Ganz sicher Berge, ja. War früher tatsächlich auch schon so. Also ich habe auch in Hamburg, wo ja keine Berge sind.
Außer der Hamburger Berg, aber
das ist was anderes. Auch eher eine Freizeitbeschäftigung. Ja. Nein, aber ich war immer, wenn ich in den Bergen war, wir haben das große Glück, dass meine Großeltern ein Haus in den Bergen hatten und ich deshalb auch häufiger in den Bergen war. Ja. Und ich habe immer gemerkt, wie viel Ruhe mir das gibt. Und das merke ich heute immer noch. Also Meer ist schön und gut, genieße ich schon auch, aber auf jeden Fall Berge.
Du bist, hast du eben gesagt, jetzt sehr angekommen in deinem Beruf, in dem, was du tust. Wenn du nicht Physiotherapeut geworden wärst, was hättest du dann gemacht?
Ich wollte ursprünglich Sport studieren, habe es dann aber verletzungsbedingt nicht gemacht. Und ich bin auch im Nachhinein dankbar für alles, so wie es passiert ist, weil ich sonst nicht an dem Punkt wäre, wo ich jetzt heute bin. Aber ich kann es dir echt nicht sagen. Ich habe das neulich auch mit Freunden diskutiert, ob wir irgendwas anderes gemacht hätten. Ich glaube, ich wäre in der Sportrichtung geblieben. Ich hätte mir auch früher sehr, sehr gut vorstellen können, Profisportler zu werden. Das sehe ich mittlerweile ein bisschen anders. Aber ich glaube, ich wäre in der Sportrichtung geblieben, aber vielleicht nicht als Therapeut, sondern ja, in einem anderen Kontext.
Abschließend für die Leute, die uns jetzt zuhören, wir haben, wie gesagt, versucht, über einige Mythen, über die Physiotherapie, über Bewegung, über Sport zu sprechen, einige Fakten nochmal klarer zu machen. Ich glaube, es ist einiges rausgekommen. Aber was würdest du denen, die uns jetzt zuhören, auf jeden Fall gerne noch mitgeben wollen?
Verliert euch nicht in Details, sondern kommt in Bewegung, findet was, was euch gut tut und überkompliziert Sachen nicht, verkompliziert sie nicht, sondern kommt in Bewegung, fangt an und jeder in seinem Tempo. Es gibt keinen Druck, den man sich sowieso schon genug macht. Anfangen, das, was sich gut anfühlt, weitermachen und einfach immer weitermachen und es nicht als kurzfristiges Projekt sehen, sondern langfristig. Das soll das Leben begleiten und nicht den Körper für den nächsten Sommerurlaub in Shape bringen, sondern wie gesagt, nicht verkomplizieren, anfangen und auf die Basics konzentrieren.
Bewegung, wichtig für nachhaltige Gesundheit. Wir hoffen, ich denke, wir hoffen es beide, dass unsere Aufklärung hier über Mythen und Fakten rund um Bewegung, Sport, aber natürlich auch die Physiotherapie, einige relevante Tipps hier mitgegeben werden konnten. Jakob, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen, vielen Dank.
Dass du dich mal einen Moment hingesetzt hast und dich bewegt hast. Und hab mich sehr gefreut, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de. Ein All Ears on You Original Podcast.